ARD.
Das Thema dieses Podcasts ist Landleben, Stadtleben. Ja. Das Vorteil in der Stadt. Ich meine, ich kann unter 20 Lieferdiensten auswählen.
Ich habe zwei Omas.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Und wir sind heute live bei der Landjugend. Wir haben doch keine Zeit. Ja, das Landjugendforum der Niedersächsischen Landjugend hat uns eingeladen zu diesem Podcast und wir sind gefolgt und freuen uns hier vor Publikum, diesen Podcast aufzunehmen. Mein Name ist Thomas Gottschalk, da drüben sitzt die Shirin David der Landwirtschaft, Maja Muckwitz.
Hi Kuhlage, ich finde es jedes Mal erstaunlich, dass dir immer wieder was Witziges einfällt und dann muss ich das immer so abfangen und sitze dann hier und kann dann einfach nur sagen, hi Kuhlage, wie geht's?
Mir geht's hervorragend. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal mit Live-Publikum aufzeichnen. Das wird natürlich eine ganz normale Podcast-Folge, die man jederzeit in der ARD-Audiothek hören kann. Wenn ihr da noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte mal. Ihr macht uns sehr, sehr glücklich damit.
Und wir wollen natürlich bei unserer Routine bleiben, falls das keinem aufgefallen ist. Wir haben nämlich eine Routine und zu unserem Podcast gehören Rubriken. Und wir wollen natürlich erstmal auf die Hörernachrichten eingehen, die wir so zu den letzten Folgen bekommen haben. Und ich hoffe, du hast auch eine mitgebracht.
Ja, mir hat jemand geschrieben über Instagram, Stefanie, euer Podcast ist sehr hörenswert und dafür, dass ich Niedersächsin bin, lerne ich jedes Mal noch etwas dazu. Danke für euren Podcast und dass viele wissen, was ich gratis bekomme. Ist das nicht schön?
Oh, das ist wirklich schön.
Ja.
Ich habe hier noch eine von Wolfgang. Hallo, wie wäre es mit Hektarinchen als Followernamen? Gruß, Wolfgang.
Ach so, ja, wir suchen ja immer noch nach einem Namen für unsere Hörerinnen und Hörer, für unsere Followerinnen. Und Hektarinchen ist ein neuer Vorschlag, ne?
Genau, ich finde ja Hektis ganz cool. Hektis kommt von Hektar natürlich, merkt man. Und das wäre auch ein cooler Community-Name für die Hörer und Hörerinnen. Damit man das nicht immer so spießig sagen muss, Hörer und Hörerinnen.
Wer ist für Hektarinchen? Darf ich mal um Applaus bitten? Nicht so, wer ist
mit,
für...
Mit Majachen und Kulakchen.
Wer ist für Hektis? Fand ich jetzt nicht so eindeutig, muss ich sagen, aber...
Auf jeden Fall, Wolfgang, schön, dass du mitdenkst und falls sonst noch jemand Vorschläge hat, man kann uns gerne schreiben. Kuhlage, an welche Mail?
Bitte?
An welche Mail?
63hektar@ndr.de.
Ja.
Sie versucht mich immer wieder damit reinzureiten.
Ich habe auch noch eine Hörernachricht mitgebracht, okay. Die ist nicht ganz so positiv, aber wir mögen es ja gerne, uns mit Kritik auseinanderzusetzen, oder?
Nee, aber gut, wenn es sein muss.
Hallo, ich höre auch den 63 Hektar Podcast immer während der Fahrt. Daher habe ich nun auch eine Frage. Wie steht ihr dazu, dass Kühe dreimal am Tag gemolken werden? Ich kenne es von früher, dass nur morgens und abends gemolken wurde. Dreimal am Tag kann doch für die Kühe nicht gut sein. Wird da ein Tier zur Milchmaschine gemacht? Und weißt du, was ich mir da dachte, als ich es gelesen habe? Hätte von dir kommen können.
Ja.
Habe ich gedacht, das ist doch, ab zweimal ist okay, dreimal ist Maschine.
Ich finde zweimal schon fies, muss ich sagen.
Mhm.
Also ganz ehrlich, weil ich glaube nicht, dass der liebe Gott sich das so damals gedacht hat, irgendwie, dass die arme Kuh da dreimal angetatscht wird.
Wirklich?
Und so, dass die muss ja auch immer wieder nachproduzieren und dann denkt die sich, oh Gott, jetzt kommt der schon wieder, ich habe doch gerade erst Milch gegeben, jetzt will er schon wieder was haben. Aber jetzt mal Spaß beiseite, muss das sein? Also dreimal, ich dachte mal ganz kurz.
Was würdest du mit einem Kälbchen machen? Wenn das schon zweimal da war, würdest du es beim dritten Mal wegschubsen?
Nee, aber ja, okay, ja, das ist ein Punkt, ja, hast du was. Aber es geht ja nicht um die Kälbchen, sind wir ehrlich. Es geht ja darum, dass die Kuh möglichst viel Milch produziert.
Ja.
Und irgendwann sind wir dann bei viermal am Tag und das ist doch dann auch, ist doch bestimmt nicht gesund für die Kuh, oder?
Also ich habe die Frage deshalb irgendwie mit aufgenommen, weil ich es generell interessant fand, dass man zweimal okay findet und dreimal ist zu viel. Ich glaube, du findest auch zweimal schon zu viel.
Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, die machen das einmal morgens und dann war's das.
Morgens und abends. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Melkroboter und da können die Kühe von ganz alleine entscheiden, wie oft möchte ich gerne am Tag in den Melkroboter gehen. Und da ist so die bekannte Zahl irgendwas mit 2,6. Also da gehen sie auch mehr als zweimal im Schnitt rein und das ist eine eigenständige Entscheidung.
Okay. Ja. Ich frage jetzt hier mal ganz kurz ins Publikum, gibt es jemanden, der seine Kuh dreimal am Tag melkt? Haben wir hier Leute aus der Milchviehwirtschaft da? Nein. Ah. Doch, da ist jemand.
Gerne, wenn er reden kann, super. Also wenn man ihn hört. Wenn man ihn hört.
Hallo, hallo.
Ah, hallo, sehr gut. Also dreimal am Tag?
Wir melken dreimal am Tag, ja.
Und tut das den Kühen gut?
Ja, doch schon. Wir haben eine relativ hohe Milchleistung und da kann man schon sagen, dass es den Kühen besser tut, wenn sie die Milch dreimal abgeben können oder müssen, ja.
Okay, Milchleistung, das ist auch so ein...
Endlich mal ein Milchlandwirt zur Seite, als ich ihn gebraucht habe. Sehr gut.
Ja.
Genau, aber weil er kann immer nur bei mir auf den Ackerbau raufhauen, aber ganz oft kommen ja Fragen zur Tierhaltung, deswegen ist das ganz schön, dass du jetzt
also, aber es ist schon so, dass man die Kühe dann schon so dahin bringt, dass es auch immer mehr wird, ne?
Wie meinst du, dass man die Milchleistung steigert? Im besten Falle ja.
Okay.
Weil davon lebt ja der Landwirt.
Absolut, aber die Kuh muss ja auch leben, ne?
Ja, aber es würde auch, ich glaube, du gehst so ein bisschen Richtung, ja, das ist ja so Hochleistungstier, aber ein Nicht-Hochleistungstier würdest du ja auch melken.
Also mich hat der Punkt ein bisschen überzeugt, dass die Kühe das selber wollen und dann selber dahin traben, um schon gemolken zu werden. Interessant, das wusste ich auch nicht.
Sehr gut, freut mich.
Wieder was gelernt hier.
Kuhlage. Weiter geht's mit unserer nächsten Rubrik. Zack, zack, zack. Ich habe einen Fachbegriff mitgebracht. Und ich fand, du hast dich bei den letzten Malen immer sehr gut geschlagen. Und in der Rubrik geht's ja darum, dass ich dir einen Fachbegriff mitbringe und du den dann erklären musst.
Nee, es geht bei der Rubrik darum, dass ich mich möglichst spektakulär blamiere bei der Erklärung, was das sein könnte.
Nee, weil ich glaube, dir persönlich geht's darum, immer ganz, ganz witzig zu antworten und trotzdem am Ende richtig. Gucken, ob du es hinkriegst.
Okay.
Also pass mal auf. In meiner Welt hört man das Wort relativ oft und man liest es auch oft. Und ich weiß, dass du jetzt auch auf TikTok bist und Landwirten folgst. Vielleicht hast du das ja auch schon mal gehört. Was ist Agroforst?
Agroforst?
Agroforst.
Agro, ist das so ein neues Plattenlabel aus Berlin? Die machen so Forst-Rap und es sind so total aggressive Typen? Oder Agroforst-Pferden? So, weißt du, so das neue Agroforst.
Das hat wenig mit Berlin zu tun.
Agroforst, naja, irgendwas mit Agrarforst, Wald, also vielleicht, dass es darum geht, Holz zu nutzen, also Holzwirtschaft, Forstwirtschaft.
Mhm. Holz. Ja, red weiter.
Red weiter. Also es geht darum, dass der Wald irgendwie agrartechnisch genutzt wird. Also,
würde das so nicht? Wie er da drauf
ja, das findet. Ist auch wirklich nicht so, hier gucke ich in so viele Gesichter und denke ich, Alter, was für ein Idiot. Junge. Agroforst.
Aber ich finde, es ist schon richtig, es hat mit Bäumen zu tun.
Bäume, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Vielleicht sind das Bäume, die zwischen den Kühen gepflanzt werden, damit es ihnen nach dem ganzen Melkstress besser geht.
Oh Gott, soll ich dich erlösen?
Bitte löse es auf, es wird immer schlimmer.
Ja, ich krieg auch schon Gänsehaut. Also, es ist eine Landwirtschaftsform, eine nachhaltige Landwirtschaftsform mit Bäumen und Sträucher in Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Pflanzen auf einem Feld. Also Nutzpflanzen und Bäume auf einem Feld. Und die Kunst an der Landwirtschaftsform ist, dass die Baumreihen so weit auseinander sind, dass es perfekt für eine Maschinenreihe passt. Mhm. Also du hast sozusagen Landwirtschaft und Bäume zusammen auf einem Feld.
Das weiß keiner außer dir, glaube ich. Oder kannte das irgendjemand hier?
Doch, guck mal, die nicken.
Oh Gott, das kann alle. Mhm. Alle kennen das. Es ist wieder mal peinlich. Aber
nein,
okay.
Ist es nicht. Du bist sehr nah dran gewesen.
Ein bisschen schon. Aber vielen Dank für diese Rubrik und dafür, dass ich immer wieder was lernen darf und mich hier demütigen lassen muss vor einem Millionenpublikum in Verden. Wir sind ja heute live beim Landjugendforum. Und wir haben uns aber ein Thema ausgedacht für diesen Podcast. Und darf ich das verraten?
Das ist jetzt so, ja.
Das Thema dieses Podcasts ist Landleben, Stadtleben. Und für mich ist ja immer so die Frage, warum leben Menschen auf dem Land? Warum leben nicht alle viel lieber in der Stadt, so wie ich? Was bewegt auch junge Menschen dazu, auf dem Land wohnen zu bleiben oder sogar dahin zu ziehen? Das sind heute die Fragen, die uns beschäftigen. Und wir haben auch einen Gast.
Ja.
Der sitzt hier zwischen uns.
Der sitzt schon in der Mitte.
Ja.
Und du wirst ihn jetzt vorstellen.
Soll ich ihn vorstellen? Ja. Er ist Sprecher des Agrarausschusses und heißt Lars Ruschmeier und kriegt jetzt einen fetten Applaus. Lars. Ich bin ein bisschen neidisch, ich möchte auch in den Agrarausschuss, weil da kriegt man so geile T-Shirts. Da steht hinten Agrarausschuss drauf. Erklär mal ganz kurz, es klingt unfassbar langweilig, wenn ich das sagen darf. Agrarausschuss, was macht ihr da? Was ist das?
Nett, ne?
Also er ist doch einfach mutig dafür, dass du so einen Podcast über Agrar machst, jetzt zu sagen, Agrarausschuss ist langweilig.
Es klingt nur so. Entschuldigung.
Nein. Also das ist überhaupt nicht langweilig, weil zum einen, Landwirtschaft ist unglaublich vielfältig, Landwirtschaft ist unglaublich interessant, polarisierend. Ich weiß gar nicht, wie so ein großer Bereich langweilig werden kann. Da ist für jeden was dabei, wo er sich interessieren kann. Und Landwirtschaft ist von mir persönlich und gleichzeitig auch von allen anderen Agrarausschussmitgliedern, wir sind insgesamt 9 Stück, die Leidenschaft, das ist unser Beruf, wir sind auf Höfen aufgewachsen, das kann überhaupt nicht langweilig sein. Ich weiß nicht, was ist deine Leidenschaft? Ist deine Leidenschaft langweilig?
Ich glaube, noch unbeliebter kann man sich hier diesen Kreis nicht machen. Ne?
Das war echt ein guter Einstieg. Cool. Ja, komm mal her,
Klink, dafür bin ich bekannt. Einfach toller Eisbrecher.
Es ist ja hier ein Duo. Ich suche immer Blickkontakt. Du hast mir gesagt, ich soll immer Blickkontakt halten, damit wir uns die Bälle so hin und her werfen können. Deswegen, vielleicht kannst du einmal erzählen, was ihr im Agrarausschuss überhaupt macht. Also erstmal ein bisschen Informationen dazu geben.
Also als Agrarausschuss setzen wir uns in erster Linie für die Interessen von jungen Landwirtinnen und jungen Landwirten ein. Und speziell natürlich Niedersachsen, denn wir sind hier bei der Landjugend Niedersachsen. Dazu zählt, dass wir viel Kontakt zur Politik suchen. Auch heute sind ja unsere Ehrengäste aus Politik da. Gleichzeitig suchen wir Kontakt zu verschiedenen Verbänden. Daher kommen auch viele verschiedene Ehrengäste heute. Und da stehen wir im regelmäßigen Austausch. Wir schreiben verschiedene Positionspapiere und Stellungnahmen, um unsere Meinung offen kundzutun. Wir versuchen über Social Media und alle anderen Möglichkeiten, Leute zu erreichen, die Landwirtschaft zu kommunizieren, was machen wir überhaupt, was ist Landwirtschaft, wo sind die Probleme, wie können Lösungen diskutiert werden.
Und welche Probleme kommuniziert ihr gerade?
Also zum einen ist es jetzt gerade ganz aktuell die sogenannte Sustainable Use Regulation, also der nachhaltige Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Da haben wir uns positioniert, wie wir das sehen. Wir fanden die Vorschläge zum nachhaltigen Umgang kritisch. Wir haben natürlich überhaupt kein Problem mit nachhaltigem Umgang. Er muss nur praktikabel sein und vor allem, er muss auch sinnvoll und zukunftsfähig sein. Und dieser Vorschlag war es in unseren Augen nicht. Tierhaltungsmäßig beschäftigt uns natürlich gerade in Deutschland, dass die Borchert-Kommission vor kurzem aufgelöst wurde. Denn die Borchert-Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, die Tierhaltung nachhaltig umzubauen und dass auch alle Parteien, also Parteien jetzt nicht politisch, sondern alle Akteure der Wertschöpfungskette und natürlich eben die Landwirtschaft mitgenommen werden und auch weiterhin davon leben können. Und ich sag mal, da stockt das gerade beim Umbau der Tierhaltung, vor allem bei der Finanzierung. Das sind so Dinge, da äußern wir uns zu, um mal zwei Schlaglichter zu nennen.
Wenn ich das jetzt mal so mitbekomme, ist das wahnsinnig viel, was ihr da macht in diesem Agrarausschuss. Du bist ja ein junger Typ, du machst das ja nebenbei. Hast du auch noch ein Privatleben?
Also zwischen Hof zu Hause, ich komme vom Milchviehbetrieb, zwischen Landjugend und noch so die letzten Meter meines Agrarstudiums in Kiel habe ich noch eine Freundin, die wird mich noch ein bisschen Zeit. Ich gehe selbst persönlich noch gerne zur Jagd, wenn sich Zeit ergibt und natürlich Freunde treffen, das Übliche, nochmal eine Runde Sport, eine Runde Joggen. Also ich kriege das schon alles irgendwie unter einen Hut, man muss sich nur gut organisieren.
Ja, ich frage deshalb, weil mich interessiert, warum jemand wie du, der ja sowieso eingebunden ist, sich auch noch auf diesem Feld so engagiert. Was treibt dich an? Was hat dich da vor ein paar Jahren, als du in den Agrarausschuss gegangen bist, bewegt, dass du gesagt hast, ich habe noch ein bisschen Zeit und die wenige Zeit, die investiere ich jetzt auch noch da. Was war deine Motivation?
Wie gesagt, ich komme von einem Milchviehbetrieb. Landwirtschaft ist für mich persönlich mein Traumberuf und ich möchte auch, dass ich den in Zukunft bestmöglich ausüben kann. Und da ist es unglaublich wichtig für mich, dass ich versuche, meine eigene Zukunft zu gestalten. Das zählt natürlich dazu, dass ich mich bilde im Sinne von Ausbildung, im Sinne vom Studium. Es gibt andere Möglichkeiten wie Fachschulen oder Meisterschulen. Dazu zählt aber auch, dass ich nicht nur auf mich persönlich schaue, sondern versuche, die ganze Branche und auch die gesamte Wertschöpfungskette mit einzubeziehen und versuche, meine Interessen und bestenfalls natürlich auch die der ganzen Mitglieder, die ich hier vertrete, mit einzubringen, um so für eine, ich sag mal, landwirtschaftlich gerechte und nachhaltige Zukunft zu kämpfen, mich dafür einzusetzen. Und ich möchte mir in 20 Jahren, 30 Jahren, je nachdem, wie lange ich Landwirt bin oder sein kann, vielleicht sogar 40 Jahre, möchte ich mir nicht nachsagen lassen, dass ich mich nicht für meine eigene Zukunft eingesetzt habe.
Ah, Aber nochmal, das ist ja eine Menge Zeit und eine Menge Aufwand. Und heute ist ja das Thema so ein bisschen Stadtleben, Landleben. Wie leidet dein Privatleben darunter? Also mich interessiert sowas immer. Hast du dafür noch Zeit? Denkst du nicht manchmal, ich weiß, du bist emotional verbunden mit dem heimatlichen Betrieb, aber denkst du nicht manchmal, das Leben könnte auch viel, viel einfacher sein? Schmeiß alles hin, nimm dir eine Wohnung in der Stadt und genieß das Leben.
Das mache ich ungefähr einmal die Woche, wenn ich einen Tag in Kiel bin, damit ich Ruhe habe.
Hat deine Freundin vielleicht mal den Vorschlag gemacht, irgendwie, dass sie vielleicht mal, oh, hast du schon mal darüber nachgedacht, vielleicht so in eine Stadt zu ziehen?
Nee, also...
Völliges Unverständnis hier.
Nee, meine Freundin kommt auch vom Dorf, da sind wir uns schon sehr einig und sehr zufrieden mit dem Leben auf dem Dorf. Natürlich, also irgendwo hat man Abstriche und die habe ich persönlich auch, aber hast du das nicht in deinem eigenen Moderatorenleben auch? Du bist heute hier auch auf dem Samstag, um das Arbeiten. Und so geht's uns mit den Tieren, beziehungsweise auf den Feldern, wenn Erntezeit ist oder was auch immer, Bestellung, also Aussaat, auch, da können wir uns nämlich nicht aussuchen, da sind wir dran gebunden, da sind wir unserem Beruf verpflichtet und das machen wir gerne. Für mich persönlich würde ich sagen, ich glaube, dass meine Freundin und meine Familie der Erd drunter leidet, weil wenn ich für die Landjugend unterwegs bin, wie hier und heute, müssen die jetzt zu Hause melken. Ich glaube, ich komme da persönlich noch ganz gut davon und bin sehr zufrieden mit dem, was ich mache.
Das war ja eigentlich schon eine sehr schöne Einleitung zu der Frage, wo wollen wir eigentlich lieber leben, in der Stadt oder auf dem Land? Wir sind bei den Vor- und Nachteilen und wir haben euch ja am Anfang einen QR-Code da angebeamt und würden jetzt mal auf eure Antworten schauen, um mal so ein Stimmungsbild von euch zu bekommen. Dafür drehen wir uns einmal um und müssten da jetzt mal sehen, was für euch das Landleben ausmacht. Ich glaube, das bewegt sich. Kuhlage, fisch dir mal was raus und lies mal ein paar Dinge vor.
Jeder kennt jeden Nachbarschaftshilfe. Das ist ein Vorteil, das glaube ich. Aber ich sag mal so, wenn bei euch jemand eine Affäre mit der Nachbarin anfängt, weiß es das ganze Dorf. In der Stadt interessiert es keine Sau. Das ist ein Vorteil, finde ich. Nichts bleibt geheim. Das.
Da freut sich einer im Publikum.
Ja.
Die Kids werden im Dorf groß. Das finde ich auch schöner als in der Stadt, muss ich sagen.
Was sagt deine Frau dazu, dass du das gut findest, dass das geheim bleibt?
Es war ein... Es war ein vollkommen willkürliches, aus der Luft gegriffenes Beispiel. Aber ich sag mal so, Vorteil in der Stadt. Ich meine, ich kann unter 20 Lieferdiensten auswählen.
Ich habe 2 Omas.
So, was haben wir noch? Antwort. Gemeinschaft, Ehrenamt, Eierlikör. Der Zusammenhalt der Bewohner untereinander, dass man füreinander einsteht. Ist das wirklich so, Lars?
Also ich glaube, wir kommen auf dem Land relativ gut autark durchs Leben, weil jeder hilft jedem.
Ich habe auch noch einen Vorteil. Auf dem Dorf ist es viel einfacher zu parken.
Mich würde mal interessieren hier, gab es irgendjemand von euch schon, der irgendwann mal so einen schwachen Moment hat? Das, was hier passiert, hört eh keiner. Also könnt ihr es zugeben, wo er gesagt hat, boah, mich nervt das hier alles auf dem Land. Ich will jetzt mal weg. Jetzt mal ehrlich, Hand hoch, hat schon jemand mit dem Gedanken gespielt, das Land zu verlassen und in die Stadt zu ziehen? Nicht? Da!
Okay, also ich oute mich jetzt mal als jemand, der nicht in der Landwirtschaft oder ähnlichen Berufsfeldern aktiv ist. Und deshalb war es tatsächlich mehr aus beruflicher Perspektive, dass ich wollte in die Wirtschaftsprüfung und das ist natürlich auf dem Dorf ein bisschen schwierig.
Aber es ist ja auch so, man ist, ich sag mal so berufsperspektivisch, Lars, auf dem Land doch ein klein bisschen eingeschränkter, ne?
Nee.
Und du hast vorhin schon erzählt, du studierst in Kiel und gehst jetzt aber wieder zurück aufs Land, ne?
Ja, genau.
Komm, jetzt sag mal, gibt es nicht irgendwas, was du vielleicht
diese
doch vermisst?
Antwort, ja, dass du irgendwas vermisst. Don't say it. Ich habe aber noch einen Vorteil. Also zum Beispiel auf dem Dorf ist es so, wenn es schneit, so wie heute, dann kommt einmal der Traktor und schiebt die ganze Straße frei. Habt ihr das in der Stadt auch?
Ja, es ist nur kein Traktor. Also da kommen Rollen.
Ja, und man muss den Weg vielleicht selber noch freischaufeln.
Ja, ja, wenn ich bei meiner Mutter bin in Rostock, dann muss ich da auch schon mal Schnee schieben, das stimmt. Und dann ist es auch wirklich so, also das ist völlig kleinkariert. Du machst es wirklich bis zur Grundstücksgrenze, so da, wo der Zaun zum Nachbarn aufhört, da ist dann Stopp bis auf so einen Millimeter genau. Und dann wird da auch nicht weiter geschippt oder gestreut oder gehakt. Da ist schon jeder so, jeder für sich.
Das ist meins, ja genau. Ja. Bis zu dem Zaun ist meins.
Ja.
Ja. Aber mir ist tatsächlich eine positive Sache aufgefallen an der Stadt. Ihr habt besseren Kaffee. Ich würde sagen, auf dem Dorf, wenn man damals zu so einer Bäckerei geht, da kriegst du runzelst die Stirn. Wir müssen auch ein bisschen mal nett sein. Also ihr besseren Kaffee, da gibt es Hafermilch, da kriegt man auch mal eine Mandelmilch, da kriegst du eine tolle Siebträger-Kaffeemaschine, kannst du auch mal einfach schwarz trinken. Auf dem Dorf kriegst du das nicht. Wenn man mal Gäste hat, die vielleicht auch mal nicht Kuhmilch trinken wollen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielen Dank. Mensch. So. Lars ist nicht überzeugt irgendwie, ne?
Komm, sag was dazu.
Dazu nicht. Ich denke nur die ganze Zeit, wenn ich in Kiel bin und ich habe da meine zweispurigen Autostraßen, da wird jetzt immer mehr in der Stadt eine Spur von dich gemacht als Fahrradstraße deklariert, damit die Fahrradfahrer mehr Ruhe haben. Und Verkehrsberuhigung, Verkehrswende. Und ich denke mir, ich bin mit dem Rad auf der Hauptstraße groß geworden. Also das ist ja irgendwie Verkehrswende, was wir schon die ganze Zeit auf dem Dorf leben. Also mir ist durchaus bewusst, dass man das jetzt auch als Nachteil für das Dorf auslegen kann. Ich wollte nur sagen, dass doch irgendwie doch hin und wieder mal sichtbar ist, dass einige Vorteile vom Land in die Stadt geholt werden und einige Vorteile aus der Stadt versucht werden, aus dem Land zu holen. Also ich glaube, wenn jetzt jeder sich gegenseitig ein bisschen was abguckt, dann profitieren wir beide davon.
Der Mann sollte Politiker werden.
Ja, echt.
Ja, Lars. Du hast ja recht, und das ist ja auch ein bisschen das Anliegen unseres Podcasts, dass wir nicht eigentlich irgendwie gegeneinander arbeiten wollen, sondern auf beiden Seiten für Verständnis werben wollen. Das ist unser Ziel, und oft gelingt uns das und manchmal habe ich das Gefühl, dass so die Fronten da noch schon sehr verhärtet sind. Also ich zum Beispiel habe das schon mal erlebt, dass wenn ich im Radio erzählt habe, ich trinke jetzt nur noch Hafermilch und habe aufgehört, Fleisch zu essen, nur als Beispiel, dass sich dann Landwirte sofort angegriffen fühlen. Und das verstehe ich dann ganz oft nicht, weil ich denke mal so, das ist, Ernährungsgewohnheiten ändern sich, und man könnte ja so von deiner Seite oder von eurer Seite, von der Seite der Landwirtschaft, ja auch mit diesen veränderten Gewohnheiten offen umgehen, ne?
Ja, genau. Und deswegen haben wir uns ja gerade im September, wie eingangs erwähnt, mit genau dem Thema Ernährungsgewohnheiten im Wandel auseinandergesetzt. Wir haben eine Firma gehabt, die Insekten zu Fleischalternativen verarbeitet. Wir haben die Sachen probiert, uns damit auseinandergesetzt als Landwirte. Und ich glaube, da sind wir hier als Landjugend schon sehr offen, um zu gucken, was gibt's noch. Also wir sind jetzt hier nicht my home, my village, my Dorf is my castle. Wir sind da schon recht weltoffen.
Ja, und Kulag, ich glaube auch, dass du in deiner Welt immer denkst, dass es so richtig viele Veganer oder Vegetarier gibt, die jetzt alle irgendwie nur noch Hafermilch trinken und wir Landwirte einfach nicht aufspringen. Aber das hatte ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, so groß ist die Nachfrage da jetzt doch nicht, dass wir Landwirte jetzt auf einmal alle keine Kühe halten sollten.
Nee, ich selber esse ja auch Fleisch und trinke ganz normale Milch. So, aber ich kenne, ja, das habe ich auch schon oft
zugegeben. Diesen Moment haben wir immer.
Aber ich kenne halt viele, die auch komplett darauf verzichten, und denen geht's gut.
Ja, genau. Also das auch nochmal platziert. Also jeder darf sich ernähren, wie man sich eben ernähren möchte. Ja. Und das erwarte ich auch dann, dass in der Landwirtschaft da ein Verständnis für ist. Und wir ernähren alle, auch die nur grünes essen wollen.
Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Also uns stört es natürlich auch nicht, wenn jemand sich vegan ernährt. Warum auch? Weil die Basis dafür ist auch immer noch die Landwirtschaft.
Mich würde wirklich mal interessieren, wie oft ist jemand von euch oder seid ihr in der Stadt und nutzt so die Angebote, die es dort gibt? Einmal die Woche? Ja, einmal im Monat? Einmal im Vierteljahr? Oh, doch, sehr, 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 sehr selten.
Und du, Kulage?
Die Angebote in der Stadt auch nicht öfter.
Nee?
Das ist ja das Interessante. Wenn wir Städter irgendwie von den Vorteilen des Stadtlebens berichten, dann prahlen wir immer damit. Das kulturelle Angebot. Man kann in Kinos gehen, Konzerte, man kann in Restaurants gehen. Die Wahrheit ist, ich war das letzte Mal vor 2 Jahren im Kino, auf einem Konzert, ist auch schon ein bisschen länger her, und im Restaurant vielleicht einmal im Monat. Also klar hat man das schöne Gefühl, alles machen zu können,
Aber ja, also das wäre jetzt dann jetzt meine Frage, warum ist denn dann deine Stadt für dich so schön?
Tatsächlich schätze ich so ein bisschen die Anonymität, weil, ja, nicht wiederkommen, Leute. Nein. Aber tatsächlich ist es doch so, wenn auf dem Dorf was passiert, dann weiß es am nächsten Tag jeder.
Okay, dir gefällt ja so die Anonymität.
Bisschen schon, muss ich sagen.
Hat das nicht auch ein bisschen was mit einsam sein? Also geht das so ein bisschen einher? Also dass es nicht auffällt, wenn man niemanden kennt und vielleicht keinen Anschluss in der Stadt findet? Ich stelle mir das auf dem Dorf einfacher vor, weil vielleicht geht man in die Kirche und dann gehen nur 13 Leute in die Kirche und dann geht man danach raus und dann quatscht man mit allen und kommt ins Gespräch. Das würde in einer Großstadt nicht auffallen.
Interessanter Punkt. Gibt es Einsamkeit auf dem Land? Gibt es Menschen, die sich einsam fühlen? Es wird hier genickt. Also scheinbar ist das nicht nur das Privileg der Städter, manchmal einsam zu sein. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Veränderung der letzten Jahre, wie der Jahrzehnte. Ich spekuliere jetzt mal so ein bisschen, dass das Leben auf dem Land sich vielleicht auch ein bisschen verändert hat. Lars, würdest du sagen, dass es früher noch eine andere Dorfgemeinschaft gab als heute?
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Dorfgemeinschaft zum Teil intensiver war.
Wir haben dieses kürzlich darüber gesprochen im Radio, dass das große Dorfkneipensterben, Dorfkrugsterben eingesetzt hat. Und hier wird auch genickt. Wundert mich gar nicht bei der Landjugend, dass wenn die Tränke geschlossen wird, dann ist die Sorge groß. Ganz gut, wir wollten über das Thema Landjugend, bevor ich meine Frage zu Ende bringe. Landjugend, ich ehrlich gesagt, ich dachte bei Landjugend sofort, ja, das sind die feiern die geilsten Partys. Aber, also, ja. Aber, was macht ihr denn sonst noch, außer feiern?
Du meinst jetzt als Landjugend? Mhm. Also,
wieso wusste ich, dass du das noch fragen wirst, Kulak? Ich wusste es, aber ich finde gut, wenn du jetzt die Chance hast, darauf anzuworten.
Ja, ich antworte erstmal.
Ja.
Also als Landjugend, für mich auf dem Dorf, unsere Ortsgruppen, also die Ortsgruppe ist quasi die kleinste Einheit, die dann wirklich in dem Dorf ist oder vielleicht auch manchmal dörferübergreifend. Das ist einfach so, wir bieten einen Zulaufpunkt, wir sind ein Zulaufpunkt für junge Leute, wir bieten Gemeinschaft, Freundschaft. Dann bieten wir ganz viel Brauchtumspflege, Traditionspflege, also wir organisieren Osterfeuer, wir organisieren Erntefeste. Wir machen alle vier Jahre eine 72-Stunden-Aktion, wo wir ehrenamtlich ein komplettes Wochenende, also drei Tage am Stück, was fürs Dorf machen. Da bieten wir
Kannst du mal ein Beispiel nennen?
Als Projekt von der 72-Stunden-Aktion. Mhm. Also oft sind es eben Grillhütten und Treffplätze, falls mal die Dorfkneipe dann dicht macht, dass wir noch einen Unterstand haben. Nein.
Sehr schön.
Also wir organisieren Treffpunkte. Es sind dann teilweise auch Umweltdinge. Zum Beispiel haben wir jetzt bei unserer Ortsgruppe im Landkreis Rothenburg einen Eulenturm gebaut, wo wir versuchen, einer Schleiereule Unterkunft zu bieten, wo wir dann gleichzeitig auch Vogelnistkästen für verschiedene Vögel oder Fledermäuse aufgebaut haben. Was mir aber eben noch wichtig war als dritten Punkt.
Ich will dich unterbrechen,
ja?
Weil das finde ich spannend, nicht. Weil, ich meine, das sind alles Dinge, die wissen wir als Städter ja nicht über die Landjugend. Insofern ist dieser Podcast ja auch wieder seinem Anspruch gerecht geworden, mal aufzuklären. So. Also,
wunderbar, vielen Dank dafür, dass wir jetzt hier bei dem Podcast die Plattform haben, um zu zeigen, was die Landjugend macht, was das Land macht. Wann kriegen wir mal die Möglichkeit? Ich denke, wir können auch sehr stolz darauf sein, was wir alles machen und das kommunizieren, was das Landleben bietet und was wir dazu beitragen als junge Leute, als Landjugend. Mir war aber eben noch wichtig zu betonen, dass dadurch, dass viele unserer Eltern und auch teilweise Großeltern schon in der Landjugend war, sogar teilweise noch sind als förderndes Mitglied, dass wir ja wirklich so ein Brückenbauer auch sind über Generationen. Also Landjugend ist ja generationsverbindend, von der Jugend an bis ins hohe Alter, weil jeder jeden kennt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil des Dorfes, dieser langjährige Prozess, dieses Zusammenwachsen. Und da ist Landjugend wirklich sehr wichtig für.
Kannst du mal sagen, wie man irgendwie eintreten kann? Was muss man mitbringen?
Trägerführerschein.
Nö. Also mitbringen, Qualifikationen braucht keiner was. Jeder sollte am besten einfach er selber sein oder sie selber sein.
Und wie alt darf man sein? Muss man sein?
Das ist jetzt nicht genau definiert. Ich würde sagen, die meisten Landjugenden starten so im Bereich 14 ab der Konfirmation, einige ab 16. So in dem Bereich geht's los. Altersgrenzen nach oben hin gibt es nicht. Manche sagen, okay, wir machen natürlich jetzt hier eine Vorstandsbegrenzung. Viele lassen dann auch einfach die Mitglieder sein, auch wenn sie älter werden, und sind dann fördernde Mitglieder, um die Landjugend dann zu unterstützen auf diese Art und Weise. Und wenn jetzt jemand tatsächlich keine Landjugend kennt, dann kann er sich auch einfach an uns, an die niedersächsische Landjugend also wenden und wir vermitteln dann.
Ich bin jetzt 48, dürfte ich da noch mitmachen?
Klar.
Warum dann Landjugend?
Würdet ihr mich haben wollen? Ja, Mensch, wir kommen so langsam dem Ende entgegen und freue mich. Das war ein wirklich toller Podcast, ganz besondere Atmosphäre. Vielen, vielen Dank an die Landjugend, dass ihr uns eingeladen habt, dass ihr so ein wunderbares Publikum wart und dass ihr mir nicht allzu oft ausgebuht habt. Das fand ich auch sehr freundlich von euch.
Cool, es gibt noch die Achwas-Rubrik.
Ja.
Als Erklärung, ich erzähle dir etwas und ich hoffe, dass ich dir damit ein Achwas entlocken kann.
Bin gespannt, ob irgendeiner hier im Raum auch Achwas sagt.
Ich glaube nicht, weil ich glaube, sie kennen es, aber vielleicht sagen sie es. Also, Warst du auf der Agritechnica eigentlich?
Nee, ich habe das aber Social Media mäßig verfolgt und habe dir auch von meinem Lieblingstraktor berichtet.
Ja, stimmt. Da gab es einen Stand und den fand ich so interessant, weil normalerweise, ich versuche es jetzt runterzubrechen, denkt man ja in der Landwirtschaft immer, da gibt es einen Trecker und hinten wird was angehangen. Und da hat jetzt ein Stand sich komplett neu, hat eine komplette neue Landmaschine entwickelt, die alles kombiniert. Also es ist ein Mähdrescher, ein Trecker, eine Spritze, ein Dünger, Streuer, alles in einem, in einer Maschine. Das heißt, du musst eigentlich nichts mehr ändern, sondern setzt dich immer in die gleiche Maschine. Die ist 30 Meter lang. Und ich glaube sogar, du könntest sie fahren, weil sie nur so 25 km/h fährt. Und das heißt, jeder, der einen Führerschein hat, kann diese Maschine fahren.
Schneller kann ich mit meinem Auto jetzt mit Sommerreifen auch nicht fahren. Von daher passt das. Krass. Und wie teuer ist das Ding?
Kannst du zusammenrechnen. Also wir haben auch nach dem Preis gefragt und die meinten, naja, kannst du zusammenrechnen. Ein Mähdrescher, ein Traktor, ein Anhänger. Also einiges.
Ja.
Nicht bezahlbar und auch im deutschen Markt eigentlich. Also es wird in Niedersachsen produziert, deswegen wollte ich das auch hier erzählen.
Ja, also das Schweizer Taschenmesser der landwirtschaftlichen
genau, eignet Fahrzeuge. Sich aber nur für große Felder, weil das Gerät ja allein schon 30 Meter lang ist und die Felderempfehlung ist so auch 30 Hektar und das haben wenig Betriebe in Niedersachsen.
Ich sehe hier leuchtende Augen im Publikum. Toll, 63 Hektar. Eine tolle neue Folge ist jetzt da und ihr könnt die natürlich in der ARD Audiothek hören und wenn ihr schon mal da seid, dann hört auch gerne mal in den Podcast Erlebnis Erde rein. Da gibt es sehr, sehr viel zu erfahren über die Artenvielfalt in der Natur. Das und noch viel mehr in der ARD Audiothek. Und vielleicht bewertet ihr uns auch mal.
Ja, mit Sternchen.
Schreibt uns eine Mail, wenn ihr Fragen habt, Kritik oder was auch immer. Wir sind gerne offen für alles. Aber halt, eine Sache habe ich noch. Ich habe ja immer so die kleine Rubrik.
Meine Lieblingsrubrik. Ich mag sie gar nicht, aber er hängt dran.
Ja, es ist eine Rubrik. Gibt es die Bauernweisheit oder gibt es die nicht? Sie lautet, ist der Dezember weiß, verheißt die Ernte einen großen, schönen Ertrag?
Lars, was sagst du? Hat er sich das gerade ausgedacht oder gibt es den?
Auch für einen erfahrenen Radiomoderator war das ein bisschen lang gedacht, glaube ich.
Dankeschön!
Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.